Wusstest du, dass man die gesetzlich normierte Nutzungsdauer von Gebäuden und somit den Abschreibungssatz mit Nachweis reduzieren kann? Für manche Hörer vielleicht ein alter Hut, für andere jedoch ein Quick-Win zur Herabsetzung der ertragsteuerlichen Bemessungsgrundlage. Wie und womit dies funktioniert, erläutern wir aus aktuellem Anlass in der aktuellen Podcast-Folge.
Tax in Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Alle sprechen davon, dass du vom Selbstständigen zum Unternehmer wachsen musst. Aber bist du wirklich bereit zu leiden und zu ernten? Wir sind Andi und Bernie, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmensberater und allem voran Selbstunternehmer. Und wir zeigen dir Wege auf, um dein Business kaufmännisch planvoll auf Erfolgsspur zu bringen. Aus der Sicht und mit der Erfahrung von zwei Kanzleiinhabern, die diese Transformation im eigenen Unternehmen selbst gemeistert haben und viele Mandanten bei diesem Weg begleiten, währenddessen wir die Steuern machen. Lass dich inspirieren, wie das Notwendige mit dem Gewinnbringenden vernetzt werden kann. Aus einer Hand. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Tax in Tacheles.
Bernhard, Mahlzeit.
schon wieder. Das sind die besten Anfänge.
Moje. Geht doch immer gut los. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was ausnahmsweise beziehungsweise seit langem, wir haben ja zu Beginn der Podcast-Reihe vor etwa 70 Jahren tatsächlich auch schon mal Steuerthemen gehabt, und wir gemerkt haben, dass es primär darum geht, Belegschaftsthemen und Personalthemen gut zu lösen. Aber heute haben wir uns immer für ein Steuerthema entschieden.
Jo.
Und wie gehabt, mit wenig Paragraphen, sondern eher aus der Perspektive, was steht da eigentlich hinter, was bringt das, auf was kann man das übertragen? Ich glaube, die Perspektive.
Und weil es aktuell ist, ne?
Weil es aktuell ist, absolut. Weil da ein ziemlicher Hebel dran ist, den man nicht so oft sieht, wo sich da die gleichen Ganoven rumtreiben im Verkauf und im Coaching wie an so vielen Steuerbonbönchen. Mhm. Ich gedacht, das könnte man doch eigentlich mal durchleuchten.
Dann tun wir das doch.
Worum geht es denn?
Es geht um die Möglichkeit, die der Gesetzgeber schon lange eingeräumt hatte, die aber erst durch ein BFH oder vor 2 oder 3 Jahren richtig Attraktivität gewonnen hat. Und zwar die Möglichkeit, bei einer Immobilie die Restnutzungsdauer abweichend von den typisierten 50, die immer angenommen wurde, zu reduzieren auf die Restnutzungsdauer, die das Gebäude dann tatsächlich hat. So, und wie gesagt, die Möglichkeit bestand, aber da war lange ungeklärt, wie der Steuerpflichtige dem nachkommen sollte. Und dann hat irgendwann der BFH gesagt, ach, wisst ihr was, so nach dem Motto, du Finanzverwaltung, du kannst dem Steuerpflichtigen ja nicht vorschreiben, also ich glaube, ist dann in dem Urteil so ausgegangen, dass da drin stand, du Steuerpflichtiger, Du kannst das jetzt nicht selber mit Pi mal Daumen, aber wenn ein Sachverständiger sagt, das Gebäude ist nur 25 Jahre oder hat eine Restnutzungsdauer von 25 Jahren, dann muss die Finanzverwaltung dem folgen.
Ich würde nochmal vielleicht hören, ja auch nicht steuerlich auf Beraterniveau Vorgebildete zu oder Leute, die sagen, was heißt denn hier typisiert? Also grundsätzlich schreibt man ja Wirtschaftsgüter und damit auch Immobilien so lange ab, wie sie genutzt werden können. Und da will man nicht jedes Mal neu darüber diskutieren. Und deswegen hat man in AFA-Tabellen für bestimmte, Klammer auf, häufig wiederkehrende Wirtschaftsgüter, Klammer zu, Nutzungsdauern festgelegt. Also PKW neu 6 Jahre. Das hat oft nicht wirklich mit dem was zu tun, wie lange so ein Ding wirklich hält. Aber es wird dann halt typisiert, damit man nicht jedes Mal aufs Neue überlegen muss, wie lange schreibe ich jetzt hier den Schreibtisch ab, die neue Küche, das Auto oder in unserem Fall jetzt eben die Immobilien. Bei Immobilien im Standard, ich bin jetzt aber nicht in 24, da hat sich ja mit dem Wachstumschancengesetz auch bei der Immobilienabschreibung noch was geändert, um es möglicherweise zu fördern, dass wieder mehr gebaut wird, um Wohnraum zu generieren. Sondern ich nehme die alte Denkweise, weil es einfacher zu packen ist, Standardobjekt, wenn es jetzt nicht extrem alt war, 50 Jahre, heißt 2% pro Jahr wird das abgeschrieben. Das heißt, wenn ich für 500.000 Euro ein Vermietungsobjekt zum Beispiel kaufe, wobei abgeschrieben werden ja nur die Steine, nicht den Grund und Boden. In meinem Beispiel sind die Steine jetzt 500.000 Euro wert und ich schreibe es auf 50 Jahre ab. Dann habe ich die 2% pro Jahr. Klingt erstmal so mäßig attraktiv, ne?
Ja, das, ja. Wobei, ich sag mal so, diese ganze Bewertung von Immobilien, die hat ja sowieso irgendwie jetzt in den letzten 5 Jahren so einen Knacks bekommen. Da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, wie beispielsweise auch die Gesamtnutzungsdauer von Gebäuden ja im Bewertungsgesetz auch um 10 Jahre vergrößert wurde, verlängert wurde. Jetzt diese beispielhaften 50 Jahre. Ich finde, da muss sowieso mal eine Novelle kommen. Grundsätzlich von 2%, wenn man so will, Wertverfall Wertverfall kann man schon sagen, im Jahr auszugehen, halte ich jetzt linear gesehen, halte ich das schon für sinnvoll. Ich sag mal, du bist Immobilienbesitzer, ich auch. Wenn du jetzt selber mal siehst, die ersten paar Jahre hast du da eigentlich gar nicht so viel Verfall. Wahrscheinlich erst so nach 10 oder 15 Jahren, wenn du damit nochmal anstreichen musst oder irgendwie die in der Wand ist irgendwas, wahrscheinlich könnte man dem tatsächlichen Verlauf noch ein anderes Abschreibungsbild geben, aber gut, der Gesetzgeber, du hast es ja gerade gesagt, muss ja der Einfachheit halber auch irgendwas zum Bewerten haben. Von daher lasse ich es mal dahingestellt. Aber um jetzt in deinem Beispiel zu bleiben oder das fortzuführen, was auf jeden Fall ja, und da bin ich jetzt eigentlich auch in der Aktualität des Themas und auch in einem eigenen Fall, was man da mal vorführen muss, sind und so fair muss man sein, wir sind ja jetzt im Jahr 2024, wenn ich jetzt von den 80 Jahren Gesamtnutzungsdauer, die ich eben genannt habe, mal ausgehe, dann kommen wir jetzt in Gefilde rein von Bauwerken 1940, ja, 1950, 1960, also Nachkriegsbauwerke. Und wenn ich jetzt in der Erbgeneration komme, wenn ich jetzt sehe, was dann da vererbt wird für Gebäude etc., dann bin ich jetzt schon in nicht nur Aktualität, weil das Urteil gerade gefallen ist, sondern auch Aktualität, weil jetzt die Fälle immer weiter kommen. Ne, die Eltern sterben, die Kinder bekommen das und jetzt fangen die an, ein 1965 gebautes Gebäude, die erhalten das und auf einmal sollen sie davon jetzt 2% abschreiben, wo man mit bloßem Auge vielleicht erkennen kann, das Ding hält doch keine 50 Jahre ab jetzt, sondern das ist ja viel weniger. Also deshalb auch der Denkanstoß für die zuhören und sich da noch nie Gedanken drüber gemacht haben. Das ist ja jetzt zwar ein Steuertipp, aber letztendlich bildet es ja die Realität ab.
Soll zumindest, ne?
Genau, soll es zumindest.
Oder man könnte ja, oder ich finde das auch ein super Beispiel dafür, warum es wahrscheinlicher ist, dass Steuerrecht immer komplexer wird, als dass es mal um Bierdeckel funktioniert. Weil man könnte es ja einfach typisiert mit 50 Jahren durchlaufen lassen. Und jetzt kommt noch ein Extrembeispiel, das ein und das gleiche Haus wird alle 50 Jahre einmal weiterverkauft und der das nach 150 Jahren als aus der dritten Hand kauft, schreibt es wieder 50 Jahre ab, unabhängig davon, ob das Ding auf dem Boden liegt oder nicht. Ja, das wäre halt eine Typisierung. Dann wäre Steuer einfach, dann wäre es aber auch ungerecht.
Genau.
So, ne, das soll jetzt unser Thema nicht sein, wo jetzt Gerechtigkeit anfängt. Und die Ausgangslage nochmal zurück, war ja also typisiert, also ohne, dass wir da irgendwas dran drehen, wobei das Drehen klingt immer so, ja, sollte man da was falsch machen, ohne weiteren Eingriff im Standard 50 Jahre, so, und dann gerade mal auf das 500.000-Euro-Objekt eben 10.000 € Abschreibung, also wenn 500.000 € die Anschaffung des Gebäudes ist, ohne Grund und Boden. Aber was passiert jetzt, wenn man die Restnutzungsdauer durch ein Gutachten verkürzt, zum Beispiel auf die Hälfte? Das ist mal ein Beispiel. Ja, dann schreiben wir, ja, schreiben wir nicht mit, also haben wir 25 Jahre, dann schreiben wir da nicht mehr, oder haben wir können nicht mehr abschreiben. Also
dann
4% und schreiben nicht mehr 10.000, sondern 20.000 ab. So, das heißt im Spitzensteuersatz gerechnet 4.500 € Cash mehr, jetzt aus Investorensicht mal, die Investorensicht. So, jetzt halte ich das Objekt 10 Jahre, weil nach 10 Jahren kann ich es ja, sagen wir es mal rechtlich, nicht ertragssteuerlich nicht steuerbar verkaufen, weil die Spekulationsfrist rum ist. So, dann habe ich 4.500 mal 10, also 45.000 € mehr Cash generiert und nach 10 Jahren kann ich es zu welchem Preis auch immer verkaufen. Dadurch, dass es aus der Spekulationsfrist ist, ist es egal. Das heißt, da hängt aus Investorensicht ja ein unfassbarer Hebel dran, den man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sieht. Und das immer im Bestand hält, gut, dann ist es schneller abgeschrieben und irgendwann habe ich ein Objekt da, was mich einigermaßen viel Steuern kostet, weil ich eben keine Abschreibung mehr habe, wenn man es denn hält. Aber wenn ich der bin, der sagt, nö, das ist für mich ein Anlageobjekt, ich gucke, dass ich das nach 10 Jahren bestenfalls noch einen guten Schnitt verkaufe, dann ist das natürlich Wahnsinn, was da dran hängt. Und 25 Jahre, ich habe ja zum Teil hier Gutachten gesehen, das war dann 12. Und so, da rappelt es natürlich richtig. Da geht die Rendite in der Rechnung auch unwahrscheinlich nach oben, welche Objekte zu kaufen.
Wobei man da fairerweise vielleicht noch, wenn wir jetzt bei der Realität sind, noch dazu sagen muss, die Frage ist dann tatsächlich, wenn so ein Gebäude 12 Jahre Restnutzungsdauer hat, findet man im Jahr 11 jemanden, der das dann teuer kauft? Also ne, jetzt mal aus der Investorensicht würde ich ja nicht sagen, ach guck mal, hier ist ja ein wunderbares Haus, das hält noch 2 Jahre, ich gebe dir dabei 500.000 Euro für. Also das muss, also ich, na, deshalb, man muss immer noch mit der, oder der Gesetzgeber möchte ja, dass wenn ein Haus tatsächlich die Restnutzungsdauer, die typisierte nicht mehr hat, dass man schneller abschreiben kann, möchte damit ja nur die tatsächlichen Verhältnisse abbilden. Inwieweit das investorengetrieben ist, das wage ich jetzt mal, sage ich jetzt mal nicht zu, aber das hat alles zwei Seiten.
Und man sieht auch wieder ein schönes Beispiel, wenn man das Steuerrecht einfach machen würde, ist es gegebenenfalls ungerecht, also versucht man es hier auch möglichst individuell zu machen, also weg von dem Typisierten, das Gesetz lässt ja zu, es sei denn, der Steuerpflichtige weist eine kürzere Nutzungsdauer nach, ohne zu sagen, wie er es nachweist, sondern ist das auf die Spitze getrieben worden, wie so oft. Es ist dann einer tatsächlich, das war in dem Fall wohl selber sogar ein Sachverständiger damit durchgekommen, in dem der vor Gericht gesagt hat, das Ding ist nur noch 25 Jahre, hält das mehr nicht. Und der Richter hat gesagt, ja gut, der wird's ja wohl wissen, der Mann. Und im Gesetz steht ja keine besondere Form. Mhm. So, paf. Und jetzt war die Büchse der Pandora aber sowas von auf. Weil das musste ich auch zweimal hingucken, zu sagen, okay, wenn diesen Hebel, der da dran hängt, den ich gerade mit aus 50 wert 25 Jahre, wenn man den über alle Objekte, das kann man ja nicht nur im Jahr der Anschaffung machen und danach ist das vorbei, das kann man ja theoretisch jedes Jahr, weil Abschnittsbesteuerung, aufs Neue machen. Wenn damit jetzt alle anfangen, dann haben wir aber einen Steuerschaden oder wie immer man das jetzt positiv oder negativ formulieren will, der wird so groß sein. Also in Bonn hat das dazu geführt, dass die Veranlagungen von den Objekten, wo eine Verkürzung der Restnutzungsdauer durch Gutachten angestrebt war, gar nicht mehr durchgeführt wurde zum Teil. Weil die gesagt haben, wir warten jetzt erstmal ab. Und was ist dann passiert? Der Fiskus versucht sich natürlich aus seiner Sicht Steuerschaden, so weit wie es geht, abzumildern. Er kann natürlich auch nicht sagen, ihr dürft das nicht, weil im Gesetz steht ja, ihr dürft das. Im Gesetz steht halt nur nicht wie. Also versucht er das in den BMF-Schreiben so weit irgendwie einzuengen. Er sagt quasi auf das Urteil bezogen, ja, ihr braucht kein explizites Bausubstanzgutachten, aber, ne, und nach aber, man sagt ja immer der Satz nach aber, da ist der erste Halbsatz schon gelogen gewesen, er schreibt jetzt vor, dass das nicht mehr jeder Hinz und Kunz so ein Gutachten machen darf, und er schreibt auch vor, sehr dezidiert vor, was aus dem Gutachten hervorgehen muss, damit das überhaupt vor Gericht Bestand hat. Also man merkt, das ist eine typische gesetzgeberische Reaktion, er will es nicht, er kann aber nicht ganz Nein sagen, also macht er die Tür so, ne, den Türspalt so klein, wie es nur irgendwie geht.
Aber das sollten wir vielleicht einmal mit einem Beispiel, damit jeder versteht, mit einem Beispiel versehen.
Ja, er sagt halt.
Also erster halber Punkt ist, so nach dem Motto, das darf nicht jeder, also wer darf's?
Ja, nicht das, was man so kennt, hier 499 Euro, Immobilien 123, ich bewerte ihr Haus.de.
Wochenendkurs, wie man Zollstock und Gliedermaßstab hier, was heißt, bedient, ja.
Ja. Damit holst du ja schon mal eine ganze Ecke Leute aus dem Rennen. Ne? Also man muss dann relativ viele Schulterklappen auf dem Gebiet.
Das heißt, um konkret zu sein, wie nennt man das nochmal, vereidigt und öffentlicht.
Ich habe mir das von unserem
öffentlich bestellt und vereidigt, so heißt es.
So, und ja. Er hat mir auch erklärt, eine Klappe, also das wäre die höchste aller Klappen, also man möge uns verzeihen, also wenn er jetzt explizit zuhört, sorry, wenn ich das nur 80% wiedergeben kann, aber ich habe mir das so gemerkt, die größte aller möglichen Schulterklappen und eine drunter geht auch noch, danach ist Feierabend. Mhm. Ja, also da muss man sich schon genau angucken, bei wem man das macht.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss direkt, ich gehe jetzt mal von unserem Berufsstand aus, wenn das jemand macht, der sehr viel Ausbildung genossen hat und sehr lange dafür gearbeitet hat, der wird es auch nicht für 499 Euro machen.
So wie man es natürlich, wer hätte das gedacht, weil halt so viel Steuern dranhängen und 1 Euro Steuern sparen macht ja für 3 Euro Spaß bekanntermaßen,
ja.
Hat sich natürlich sofort im Internet, wird sich formiert und es wurden genau zum Dumpingpreis Gutachten angeboten, weil ist ja eigentlich logisch, ne? Ich sag, zahl 500 Euro und du sparst ab da jedes Jahr 1000 Euro aufwärts Steuern über die nächsten x Jahre. Ich meine, wer macht das nicht?
Ja, okay, das heißt also, derjenige, die das Gutachten erstellen, die haben schon sehr viel Know-how. Und das Zweite war die Art des Gutachtens. Und da erklär das nochmal, da sollte man was?
Ja, das Urteil, was damals, womit der Steuerpflichtige gewonnen hat, seine eigene Restnutzungsdauer zu verkürzen, da war der Leitsatz, wenn man so will, jetzt nicht mehr im O-Ton drauf, aber es bedarf keines Bausubstanzgutachtens um den Netz. Also so groß muss es nicht sein. Das ist ja schon das Riesengutachten, wo die auch raus müssen und Vorgespräche. Da gucken die sich auch wirklich mal die Substanz von dem an. Und da hat der BfH gesagt, nein, das lese ich aus dem Gesetz im Leben nicht raus. Also dass man so einen weiten Weg fahren muss, um nachzuweisen, dass es kürzer ist. Und der Fiskus versucht natürlich jetzt, also er kann natürlich nicht sagen, doch, du brauchst ein Bausubstanzgutachten, das geht nicht. Aber er engt halt megamäßig ein, wie man damit durchkommen soll, wenn man kein Bausubstanzgutachten hat, was natürlich das Teuerste ist.
Jetzt, wobei, da muss man vielleicht noch erläutert sagen, es geht ja nicht darum, dass der, dass die Finanzverwaltung sagt, das ist die Verpflichtung, sondern nur aufgrund des BMF-Schreibens, also die eigene Einordnung oder die eigene Verpflichtung zu sagen, für diese Fälle möchte ich gerne ein Bausubstanzgutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigers haben. Das heißt also, wenn jetzt jemand mit dem 499-Gutachten käme, dann wäre das ja gesetzestechnisch schon möglich, aber da wird die Finanzverwaltung dann sagen, nee, machen wir nicht, und dann müsste man im Klageweg versuchen, das durchzubringen.
Vermutlich. Und da kann man aus Steuerberater-Sicht hoffen, dass sie nicht so angetriggert sind von der 499-Euro-Bude, dass die Steuerkanzlei zu doof ist, das in der Deklaration durchzukriegen, sondern dass der Fiskus, und das erlebt man dann ja leider auch, der eine kommt damit durch, der andere halt nicht. Ne?
Ja, das ist vielleicht, das hatte ich mir jetzt gerade zum quasi im Anschluss zu deiner Wortmeldung auch nochmal gemerkt oder gesagt, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass das auch Leute verstehen, die nicht mit Finanzbeamten zu tun haben. Letztendlich ist die Veranlagung ja auch immer noch menschengesteuert, ne? Und es gibt ja Fälle, wo das tatsächlich in Form eines, ja, ich sag jetzt mal, Verkehrswertgutachtens durchgewunken wurde, wo von mir aus 20 Jahre Restnutzungsdauer stand, und dann wiederum welche, wo dann gesagt wird, nee, hier, guck mal, BMF schreiben, muss mindestens das und das sein.
Aber nur weil der vor mir im Halteverbot parkt und keine Knolle hat, kriege ich trotzdem eine.
Ja, aber um das
dagegen wehren zu können.
Das ist schwer für Mandanten, das zu verstehen, ne? Die fragen mich ja dann, oder uns ja auch.
Du bist doch auch mit durchgekommen.
Ja, genau.
Ja, genau, ist ja der doof.
Ja.
Nee, ist aber nicht doof, hat er Glück gehabt. Er heißt wahrscheinlich einen anderen Nachnamen, ein anderes Finanzamt und jemanden, der da irgendwie stramm am Heimweg ist und sagt, wink ich durch, hab ich keinen Bock mehr drauf. Also.
Ja, Freitagnachmittag, 13:30 fahren lang. Ach komm, Mission.
Ja, und dann, das ist wieder der Moment, wo man dann selbst wieder in der hoffentlich guten Beratung zum Buhmann wird, weil man ja auch erklärt, also kannst jetzt 500 € ausgeben. Das kann aber gut sein, dass das nicht funktioniert. Und jetzt würde ich sogar sagen, nee, das funktioniert nicht mit dem Verkehrswert. Gut, das steht ja explizit in dem Schreiben drin, dass das nicht ausreicht. Genau das. Ja. Musst du jetzt unternehmerisch abwägen. Ne? Holst du jetzt ein großes Gutachten, dann kannst du wahrscheinlich ein Null dranhängen an die 500-Euro-Dinger. Zumindest fast. Da ist die Chance, damit durchzukommen, wahrscheinlich kann man sogar einen Haken dran machen. Also wenn da eine kürzere Restnutzungsdauer rauskommt und wenn nicht, dann nicht. Und trotzdem lohnt sich das ohne Ende, auch wenn man erst im ersten Blick sagen würde, wie, das kostet ja zigtausend Euro. Ja, genau, aber guck mal, was du sparst. Mein Beispiel eben, da waren wir bei 4-5 Cash im Jahr und das war jetzt kein besonders überzogenes Beispiel.
Nee, das stimmt.
Also, da verstehe ich dann auch. Oder vielleicht hat man es Mandanten dann an mancher Stelle auch nicht gut genug erklärt, dass man das dann sagen, boah, das ist aber teuer. Nee, eigentlich ist das ja, also im Verhältnis zu dem, was man damit erwirkt, wenn man den Weg geht, ist das eigentlich total billig. Das ist zumindest meine Perspektive. Also was heißt, die Tätigkeit ist nicht billig oder erst recht nicht schlecht, aber das ist ein relativ kleiner Einsatz für das, was man damit rausholt.
Ja, die Amortisation, die Amortisationsdauer liegt bei einem Jahr. Ne, wenn das jetzt
geht noch,
ne? Das geht noch. Kauft man ein Unternehmen, da bist du bei 20 oder bei 15.
Lass uns doch hier Restnutzungsdauer 24-Punkt-Garantie aufmachen.
Ja.
Mit Geld zurück, durch Handauflegen, mit Geld zurück Garantie. Und dann versprechen wir, dass wir da jede Immobilie gebaut nach oder vor 2000, dass wir da ein GWG draus hinkriegen mit Sofortabschreibung.
Ja.
Und wenn uns die ersten verklagen, haben wir die Bude wieder zugemacht als
Kapitalgesellschaft. Und dann auf dem Caymans hoffentlich sitzen.
Ja, also das genau. Also nicht immer so einfach glauben, dass das, was man da im Netz in großen Lettern und mit 5 Trusts sieht, wo Leute mit einem Daumen hoch da stehen und sagen, hat funktioniert, ich spare 7.000 € Steuern ab jetzt jedes Jahr. Gott sei Dank habe ich euch kennengelernt. Kann man wie immer, wenn solche Tipps da um die Ecke kommen, auch mal kritisch gucken. Aber ein mega Hebel dahin zu gucken. Also gerade wenn man die Fälle hat, wo man sagt, ich habe hier ein Objekt gekauft, never 50 Jahre in dem Zustand, wie es ist.
Ja.
Oder ich habe eins,
genau. Das
habe ich schon 8 Jahre im Port. Auch da nicht sagen, ja. Boah, hätte ich das mal gemacht. Nee, das geht auch dann noch, ne, theoretisch.
Ja. Ja, du hast das eben gesagt, wegen Abschnittsbesteuerung, dass, dass man das vielleicht nochmal erläutert. Das bedeutet, dass die Besteuerungsgrundlagen jedes Jahr am 1.1. die Besteuerungsgrundlagenkarten neu gemischt werden, wenn man so will.
Ja, das merke ich, dass, dass da denken die wenigsten hin.
Dann hast du eben auch nochmal erklärt, vielleicht den Move des Nachweises der verkürzten Restnutzungsdauer gepaart mit dem Aufteilungsmaßstab und der Neuberechnung, dass man das vielleicht auch nochmal erklärt, was das noch bedeutet?
Ja, das wäre die Empfehlung, wenn man, also sowas kann man ja in einer guten Beratung, finde ich, auf Augenhöhe kann man ja mit dem Mandanten sagen, du hast doch hier ein Objekt und könnte das sein, dass das jetzt mal einfach grobe Kelle mit dem Daumen, hält das noch 50 Jahre oder, ist das, oder wird das vielleicht, und dann, wenn man dann sagt, nee, noch 47, dann würden wir wahrscheinlich sagen, dann lass es, ne? Das bringt's nicht. Aber wenn da was zu holen ist und man packt den Fall eh an, dann könnte man auch mal überlegen, ob man die Aufteilung, sagst du gerade, also die Aufteilung des, wir nennen das einheitlicher Kaufpreis, also wenn ich eine Million ausgebe für ein Objekt, dann zahle ich auch in der Regel nicht unwesentlich Teil für Grund und Boden und der Grund und Boden, der schreibt sich nicht ab. So, also habe ich natürlich aus Investorensicht ein Interesse, möglichst wenig für den Boden und möglichst viel für das Haus zu bezahlen und die Aufteilung bereits im Kaufvertrag vorzunehmen, wie wir das empfehlen. Das ist in den seltensten Fällen oder wird in den seltensten Fällen leider gemacht, wo man das nicht verstehen kann. Weil da kann man schon was holen an der Stelle. So, wenn das nicht passiert ist und ich das eh anpacke mit einer verkürzten Restnutzungsdauer, dann kann
aber
man...
Vielleicht einmal kurz, sorry, wenn ich unterbreche, aber da einmal kurz rein. Das bedeutet, ne, der Finanzbeamte würde bei der ersten Veranlagung, würde sich angucken, so nach dem Motto, 1 Million gekauft, ich sage jetzt mal was, 250.000 Euro Grund und Boden steht da, alles klar, wunderbar. Erstes Indiz für eine korrekte Aufteilung.
Ja. Also dass man möglichst die Steine über und den Grund und Boden unterbewertet im Sinne einer hohen Abschreibungs, hohes AFA-Substrat.
War doch mal ungefähr so eine 10% Abweichung ist damit akzeptiert, ne, zum zu der Aufteilungs, zu dem, wie soll ich sagen,
Also wenn die dann selber die Aufteilung beim Fiskus vornehmen, ja, und die ist nicht größer als 10% abweichend,
dann wird das genommen,
deklariert wurde, ja, dann geht das durch.
Ja, genau, das meine ich.
Auch das wieder, da muss ja irgendwo muss man eine Grenze setzen. Sonst müsste man ja bei jedem Kauf von einer Immobilie jede Aufteilung nochmal neu und sich bei jedes Mal streiten. Also wird das ein bisschen typisiert, in dem Fall ungefähr bei 10%, so ganz grob. Ne, damit wir nicht 80 Millionen Finanzbeamte in Deutschland brauchen. Und wenn man das Fass eh aufmacht und da um die Restnutzungsdauer ringt mit einem Gutachten, dann kann man sich auch, wäre unsere Empfehlung, mal gucken, ob man die Kaufpreisaufteilung von damals oder von jetzt, wenn man es gekauft hat, sich nicht nochmal genau unter die Lupe nimmt, weil das war früher, ist da oft so 80-20 dran gegangen und das war schon immer falsch, zumindest meines Wissens. Das ist aber oft ist, hat man damit durchgekommen. Das war auch oft super, also positiv, aber es gibt auch Fälle, wo es negativ ist. Riesenmiets, eine Wohnung aus einem 250er Einheitenkomplex, wo der Anteil Grund und Boden nahezu gar nicht ist. Da muss man sich den Einzelfall mal kurz angucken. Wenn man das schafft, die Kaufpreisaufteilung von Gebäude und Grund und Boden nochmal nachträglich zu seinen Gunsten zu ändern, und auch das geht, weil wir eine Abschnittsbesteuerung haben, und da sind mit noch mindestens zwei Methoden dazugekommen, mit denen man die Aufteilung zu seinen Gunsten vornehmen kann, da wäre die Empfehlung, also entweder lässt man es Fass zu, und wenn man das Fass aufmacht, dann packt man direkt beides an. Also nochmal kritische Kaufpreisaufteilung hinterfragen, da brauchen wir auch kein Gutachter für. Das können wir in der Steuerkanzlei abbilden. Und wenn man dann mit Augenmaß sich dazu entschieden hat, das könnte kürzer sein, Restnutzungsdauer, dann halt den Gutachter beauftragen, der auch die alle Schulterklappen hat oder alle minus eins.
Jetzt bin ich mal der in Anführungszeichen misstrauische Mandant. Wieso haben wir das jetzt schon früher gemacht?
Das ist eine gute Frage.
Ja, also ich würde sagen, weil uns tatsächlich die auch von der Finanzverwaltung anerkannten Werkzeuge nicht vorlagen. Also dieses Kaufpreisaufteilungstool, wie alt wird das sein? 5-6 Jahre? Da ist ja jetzt auch das Immowertverfahren mit eingepflegt worden. Also die Möglichkeit, wie auch wieder typisiert, wie ein Gutachter an diese ganze Sache ranzugehen, haben wir ja tatsächlich noch nicht so lange. Deshalb, also das macht, und das ist auch in der Form ja, du hast eben mit Abschnittsbesteuerung argumentiert, das ist ja auch von der Finanzverwaltung, weil es ihr eigenes Tool ja ist und auch weil es höchstrichterlich auch akzeptiert wurde und oder bestätigt wurde, so muss man es eigentlich sagen, ist es ja jetzt möglich.
Ja. Aber ich kann die Mandantenfrage schon, ich kann das schon verstehen. Also ich habe natürlich keinen Groll, wenn das jemand fragt.
Nein,
ich denke
nein,
so aus der Perspektive des anderen, absolut legitime Frage. Genau, da ist halt erstmalig jemand jetzt mit durchgekommen, der inklusive einem Urteil, wo man was mit anfangen konnte. Dann war halt auf einmal ein Jahr oder wie lange die Büchse der Pandora auf. Und jetzt gibt es halt, BMF-Schreiben, jetzt werden die Karten ein bisschen neu gemischt. Jetzt gibt es ein paar lange Gesichter, aber das hat immer noch voll was drin.
Ja.
Ja, und das ist, wenn du mich fragst, auch ein Part einer guten Steuerberatung, dass dann auch mal zu, naja, du machst doch hier gerade eine Erklärung und du machst doch hier gerade, du deklarierst ja gerade ein Objekt und guck doch mal aufs Baujahr. Also das muss, ich brauche jetzt keinen Mandanten anrufen, der sich 2021 eine Wohnung gekauft hat. Ne? Also zumindest jetzt nicht für eine verkürzte Restnutzungsdauer in aller Regel. Aber wenn da so ein Aalhüngsche gekauft wird, wie man hier sagen würde, den Mandanten mal aktiv drauf ansprechen. Selbst auf die Gefahr, dass er sagt, ich gebe 3.000, 4.000 oder was für ein guter, ja dann, aber es könnte sich lohnen.
Ist ähnlich wie, fällt mir gerade so spontan an, ähnlich wie ein Testament, ne? Da ärgerst du dich auch, wenn es teuer war, aber wenn es dann brauchst, bist du froh, dass es hattest.
Ja.
Ja. Ja, aber das war doch mal, Robin, die Dubs sind 24 Minuten um. Super Thema, ne? Also, ich glaube, wir haben auch fast alles, du wirst jetzt nicht, was wir vergessen haben, fast an alles gedacht.
War alles drin.
Dann vielen Dank, Andreas, für die Expertise.
Sehr gerne.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen erneut.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.